Kingdom Hearts bekommt endlich einen Anime und im McDonald's Happy Meal gibt's jetzt SpongeBob-Figuren im One-Piece-Stil.
Das ist ein Crossover.
Das und vieles mehr haben wir heute bei Anime Buster. Mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hallo. Es ist wieder soweit. Wir reden über die Nachrichten aus der Anime-Welt, was alles vorgefallen ist in der letzten Woche. Und wir haben eine große, bunte Mischung an News dabei. Gar nicht mal so viele neue Anime, gar nicht mal so viele neue Infos, aber vieles anderes irgendwie, was passiert ist. Da können wir gleich mal mit einer, ja, ein bisschen seltsamen Ankündigungen anfangen, denn Crunchyroll hat bereits angekündigt, dass sie die weltweiten Distributionsrechte mit dem größtenteils ausgenommen Asien für den nächsten Makoto Shinkai-Film sich gesichert haben. Wir wissen nichts über diesen Film, nicht kein Titel, kein Thema, kein irgendwas. Wir wissen halt, dass er einen macht. Aber Crunchyroll hat halt schon mal verkündet, dass sie den dann noch haben werden, wenn er in den Kinos landet.
Ja, also noch nichts vom Film unterwegs, aber Crunchyroll macht schon Werbung damit. Also er macht, sie machen Werbung mit den Namen, ne? Mit dem Makoto Shinkais Namen, weil mit was anderen können sie ja keine Werbung machen.
Ja, naja, dann, wenn das dann halt wieder soweit ist.
Jo.
Mal sehen, wie lange das noch dauert bis zum nächsten Film wieder. Aber es gibt einen neuen Poketoon. Wir kommen nämlich zu neuen Anime-Ankündigungen. Und diesmal wurde abgeliefert von Studio Chromata und Colorido unter der Regie von Shingo Yamashita, der Anfang diesen Jahres ja seinen großen Erfolg hatte mit Cosmic Princess Kaguya. Und sehr, sehr viele tolle Openings und so und auch Trailer für Anime und Manga in Vergangenheit gemacht hat. Und ich mag seine Arbeit sehr, 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 sehr gerne. Und unter seiner Regie ist jetzt eben ein neuer Poketoon entstanden, den man sich bisher nur auf Japanisch auf dem japanischen Pokémon-Channel angucken kann. Das dauert immer ein paar Wochen, bis die übersetzt werden dann und dann auf den anderen Channels landen. Der hier heißt War Turtle and the Ongoing Summer. Ich habe es jetzt nicht versucht, auf Deutsch zu übersetzen, weil ich gerade nicht weiß, was der deutsche Name von War Turtle ist.
Ja, ich auch nicht. Ich kenne mich nicht aus mit Pokémon.
Ich aber auch nicht.
Ja. Eigentlich ist das eine große Lücke. Kulturmäßig, ne? Weil wir lieben ja Shingo Yamashita und wir loben ihn für alles Mögliche, aber du hast es erst geschafft, wenn Pokémon dich holt, um einen Pokémon-Kurzfilm zu machen. Kann man fast schon so sagen, ist so ein Riesending, Pokémon.
Ja, der Film ist so circa 12 Minuten lang und erzählt die Geschichte von einem Jungen, der seine Großmutter auf einer kleinen Insel in den Sommerferien besucht und da auf einen, ja, War Turtle trifft. Die Weiterentwicklung von Chigi, das weiß ich noch. Den Namen weiß ich noch auf Deutsch. Ich weiß nicht, wie seine anderen Formen heißen.
Guck mal einfach mal nach. Shilock.
Shilock?
Ja.
Okay, ja. Stimmt, das habe ich schon mal gehört. Sieht auf jeden Fall super, super toll aus. Ich mag meinen Boy Shingo Yamashita sehr gerne. Es hat ganz tollen Stil. Es hat auch so ein paar Bildungen, Anlehnungen an den alten Pokémon, paar Bilder in Anlehnung an den alten Pokémon-Anime, so diese detaillierten Standbilder. Ist entspannt. Passiert jetzt nichts zu viel Abenteuerliches drin. Ist eine kleine, putzige Pokémon-Familiengeschichte.
Ja, so wie man es erwartet und kennt.
Ja. Dann, ganz spontan, hat der NHK auf einmal eine Anime-Adaption für White Flag parat. Das ist ein Manga von Shigeru Mizuki, dem Mangaka von Gegege no Kitaro, der, da er auch selber im Zweiten Weltkrieg gedient hat, auch einige Manga basierend auf dem Zweiten Weltkrieg gezeichnet hat, die halt sehr Antikrieg natürlich sind.
Mhm.
Da hat NHK eine Art Dokumentarfilm plus Anime-Adaption im Programm gehabt am 16. August. Das war The White Flag at Iwo Jima. Und das ist eben zuerst ist anscheinend dann dieser Anime, die Anime-Adaption von dem gleichnamigen Manga gelaufen. Danach noch eine Dokumentation, die die Geschichte des Anime-Manga aufgearbeitet hat. Hm. Denn in der Story geht es eben um eine der letzten Schlachten des Zweiten Weltkriegs im japanischen Gebiet auf der Insel Iwo Jima, wo die japanischen Einheiten die weiße Flagge wehen, aber die Einheiten, die Truppen des Kommandanten, der die weiße Flagge gehisst hat, da das nicht mochten und ihn exekutiert haben, deswegen.
Naja, also es sind nicht nur die Einheiten, es ist ja auch die ganze Armee. Im Endeffekt, das ist schon eine harte Story. Das ist wirklich eine sehr, sehr kritische Story. Es gibt eine Menge Kriegsgeschichten, die ziemlich brutal sind, egal von Leiji Matsumoto, die Dinger. Aber die meisten Sachen, ne, auch die letzten Glühwürmchen oder so Sachen wie In This Corner of the World, die zeigen nicht direkt die Unmenschlichkeit des Militärregimes, des japanischen. Aber das hier ist ja absolut, ne? Der dir die Menschen retten will und sich gegen die Befehle der Armee setzt, der wird dann gekillt dafür. Das ist, das ist irgendwie krass, dass sie daraus einen Film gemacht haben. Muss ich es für loben.
Ja, also finde ich auch schön, dass das eine Anime-Adaption bekommen hat. Und nur seltsam, dass es eben so extrem spontan irgendwie passiert ist. Oder zumindest kommuniziert worden ist. Ja, bisher halt nur auf NHK gelaufen. Ich hoffe mal, dass das wie auch in Cocoon dann irgendwie später lizenziert wird, dass man das auch irgendwie außerhalb Japans angucken kann, weil da hätte ich schon Lust drauf. Dann war D23 am letzten Wochenende, wo Disney einiges an Infos zum Programm, zu ihrem Programm abgeliefert hat, wie jedes Jahr. Und dieses Jahr gab es die Info, dass Kingdom Hearts eine Anime-Serie bekommen wird, die auf Disney Plus landen wird.
Der Aufschrei war groß. Die Leute haben sich gefreut. Finde ich sehr krass, weil Kingdom Hearts hat, glaube ich, seine besten Tage hinter sich. Ne? Das ist schon etwas älter, die große Kingdom Hearts-Freude.
Ja, also ich bin mir jetzt auch nicht so 100% sicher. Das letzte Spiel ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her mit 3. Ich glaube, dazwischen kam tatsächlich nichts Neues, sondern nur die ganzen Re-Releases. Ja, also ich bin da gespannt drauf. Ich habe als Kind halt auf der PS2 1 und 2 sehr viel gespielt. Ich wusste dann als Kind jahrelang nichts von den ganzen Fortsetzungen, die da irgendwie rausgekommen sind, weil das ja auch alles nur irgendwie auf Handhelds dann immer rausgekommen ist. Und da habe ich nicht groß drin gesteckt und habe das irgendwie erst Jahre später dann mit der Ankündigung von 3 mitbekommen, dass da irgendwie 20 Millionen Spiele dazwischen noch rausgekommen sind.
Ja, meistens irgendwelche Neuaufgüsse, ne? Von 1 und 2.
Nee, da sind sehr, sehr viele Handheld-Spiele, die die Story fortsetzen, die man im Prinzip gespielt haben muss, um zwischen 2 und 3 die Story zu verstehen.
Okay, also sind diese 1,5 und 2,5 Dinger auch nicht einfach nur verbesserte Versionen von 1 und 2, sondern wieder so zwischen...
Also 1,5 und 2,5 sind... Die verbesserte Version, ja, also das sind die verbesserten Versionen, aber es gibt halt in der 1,5, 2,5 Edition sind dann halt noch so, es ist zum Beispiel die PS2-Version von dem GBA-Spiel dabei, wo ich jetzt den Titel nicht mehr weiß, Chain of Memories, glaube ich. Und ja, da gab's noch, genau, dieses 2.8 gab's doch noch, dieses Birth by Sleep und Dream Drop Distance und was weiß ich was.
Ja, alle immer mit den ganz seltsamen Titeln.
Ja, 358,5 Tage.
Ja.
Und jetzt steht uns ja auch ein vierter Teil ja bevor, der auch auf der D23 ein Datum bekommen hat. Ende 2027 soll das rauskommen. Bin ich mal gespannt. Und irgendwann werden wir auch eine Kingdom Hearts Serie bekommen. Und das ist irgendwie ganz cool. Also, da bin ich mal sehr gespannt. Gerade wenn es halt durch Disney selber natürlich auch produziert wird, haben sie ja dann kein Problem mehr, die ganzen Lizenzen zu benutzen. Die ganzen Disney-Welten, die da irgendwie drin vorkommen und Donald und Goofy an der Seite von Sora zu stellen. Wir haben jetzt halt wirklich nicht Infos irgendwie so dazu. Das wurde halt einfach nur so dann während der D23 auch noch von Disney auf Twitter gepostet, so dass da halt was kommen wird.
Ja, bis auf ein kleines bewegtes Poster haben wir nichts.
Ja.
Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie das in der ähnlichen Zeit rausbringen möchten wie das Spiel.
Hm. Ja, denke ich auch.
Also Ende 27, Anfang 28, damit es für die Werbung funktioniert, ne?
Ja. Wir wissen auf jeden Fall, dass Nomura in irgendeiner Form mit an Bord sein soll, also der Director und Character Designer der Spiele. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Es gab ja schon wirklich vor, als Kingdom Hearts 1 rausgekommen ist, damals schon mal einen Versuch, eine Animationsserie draus zu machen.
Hm,
da gibt's auch tatsächlich den Animatic dazu, kann man auf YouTube finden, so 11 Minuten lang für die Pilot-Episode. Und das war von dem Regisseur von Dilbert, der dann auch diesen Adam Sandler-Animationsfilm Regie geführt hat, von dem ich den Namen gerade nicht weiß.
Hm.
Der hatte halt schon mal versucht, da was zu machen und das an Disney rangetragen. Und daraus ist dann letzten Endes nie was geworden. Aber dieser Animatic ist ganz cool, weil er dann auch eine Szene gegen Ende hat, wo Rico und Sora einen Turm hochrennen und dann hier das Lied von Hikaru Utada aus dem ersten Teil spielt.
Lustig.
Also, ja, wer da mal diese Story eintauchen möchte, kann sich tatsächlich diesen nicht fertig produzierten Piloten, das Animatic davon auf YouTube anschauen. Und zuletzt an Neuankündigungen haben wir noch The Alcohol Lightweight Ando-san. Ein Boys Love Manga, der bei WW Wave eine Anime-Fester-Adaption bekommen wird. Also wieder eine der Kurz-Hentai, die auch zensierte Versionen fürs Fernsehen bekommen werden. Das ist unsere Ankündigung. Hier geht's eben um ja zwei Coworker. Der eine wirkt ziemlich, nicht unbedingt wie der Sozialste, aber wird deutlich sozialer, wenn er betrunken ist.
Ja, irgendwie, die machen hier vom Design her einen anderen Rundumschlag. Beide Jungs sehen eher aus wie süße Mädels, also wollen sie garantiert auch das Jury-Publikum hier sich abgreifen.
Ja, ist auf jeden Fall, ja, der nächste Boys Love Anime fester Titel.
Jo.
Dann, wir haben noch ein paar Updates. Ein erster Trailer zum Beispiel zu Tenkaichi, The Greatest Warrior Under the Rising Sun. Und das ist ja ein Anime, wo es eben dann darum geht, dass es in einer Alternativrealität, in einer Alternativgeschichte spielt, wo Nobunaga Japan vereinigen konnte und jetzt sich dem Ende seines Lebens nähert und ein großes Tournament ausruft, um zu bestimmen, wer der nächste Führer Japans werden soll.
Gute Güte, wie haben die Nobunaga gezeichnet in dem Trailer? Was zum Geil ist das?
Die Figuren haben alle sehr interessante Charakterdesigns, die mich an Record of Ragnarok erinnern.
Ja, ja.
Ja, wir haben in dem Trailer jetzt das Datum, April 2027 soll die Serie starten, wird beim Animationsstudio Fugaku animiert, die auch Dog Signal animiert haben und Teppen und die erste und letzte Folge von dem Uzumaki-Anime unter der Regie von Masashi Abe. Der hat Robot Hunter Kashan zur Regie geführt. Das war das 2008er Reboot, Reimagining, was ich auch erst vor kurzem gesehen habe. Der Trailer ist jetzt nicht allzu lang, sind 48 Sekunden. Ja, ich weiß noch nicht so ganz. Also ich mag die Designs schon durchaus, ne? Die sind sehr crazy, aber man sieht jetzt nicht, ehrlich gesagt, nicht allzu viel sich bewegen in dem Trailer.
Das stimmt, aber da ist ein muskelbepackter Mann mit schreiend pinken Haaren und schreiend pinken Kinnbärtchen, der einem Ochsen einen German Suplex verpasst. Also, ich bin schon dabei.
Ja, es ist, abgefahren, auf jeden Fall. Es ist abgefahren. das gibt's dann ab April. Dann haben wir My Sword Saint Master is Too Cute to Live With. Da gab es Anfang des Jahres über die Manga-Veröffentlichung den Hinweis bereits, dass es eine Anime-Adaption bekommen wird. Jetzt haben wir einen Poster und ein paar Infos dazu. Nämlich wird das über die Regular Anime-Adaption bekommen, also das Edgy-Label von Double W Wave. Ja, so viel mehr Neues wissen wir jetzt auch nicht dazu. Es wird also auf jeden Fall auch im japanischen Fernsehen laufen. Es wird eben auch dann sehr wahrscheinlich, wenn es über die Regular produziert wird, auch sexy und steamy sein, wie uns die Beschreibung auch vorgibt von einer sexy Lehrmeisterin, die den Protagonisten das Kämpfen beibringt.
Ja, ja. Ne, Lektionen mit viel Hautkontakt.
Ja.
Soll er sie machen.
Im Schwertkampf und wahrscheinlich nicht nur im Schwertkampf. Oder eine andere Form von Schwertkampf, sagst du, den Joke können wir noch machen.
Wenn du möchtest.
Die Regular und Double W Wave sind wirklich sehr, sehr fleißig dabei, Anime zu produzieren.
Ja, irgendwie funktioniert das, obwohl nichts von dem Zeugs mich überzeugt. Das ist ganz schrecklich.
Ja, das meiste ist sehr straightforward, sagen wir, in dem, was es will.
Es ist wirklich sehr simpel. Es hat keinen Tiefgang, keine interessanten Figuren. Die meisten von den Dingern sind noch nicht mal frech. Ja, ja. Vielleicht reicht es einfach. Einfach nur sexy Geschichten reicht schon mal. Sind die Leute anscheinend schon verhungert genug danach? Und kann ich mir so wenig vorstellen. Das Internet ist doch randvoll mit nackter Haut. Naja, egal.
Ja. Aber dann auch noch eine sehr erfreuliche Ankündigung. Wir haben einen ersten Teaser für die zweite Staffel von Skip and Loather, die uns dann ein Datum beschert. Ab April 2027 soll die Serie zurückkommen. Das sind dann 4 Jahre, nachdem die erste Staffel gelaufen ist und auch wieder mit dem gleichen Team bei PA Works.
Oh Mann, ey. Ich kann mich so ein bisschen noch an die Stimmung erinnern, an das Gefühl von den Anime, aber an die Details nicht mehr so sehr. Gott, muss ich den wiederholen, ihr Schweine?
Ist der genau wegen sowas, warte ich.
Aber ich habe keinen Bock, 4-5 Jahre zu warten. Nee, vergiss es.
Tja, man muss einfach sich in Geduld üben. Anscheinend habe ich mehr Geduld als du.
Ach, sei ruhig, Buddha.
Aber ja, freut mich auch, dass es sehr weitergeht. Dass es weitergeht, freut mich. So, es gibt einige Nachrichten rund um Manga und da müssen wir leider auch mit einer traurigen Nachricht anfangen, denn die Zeichnerin von Vermeil in Gold ist Anfang Juli gestorben. Das war Yoko Omizu. Der Manga ist ja schon quasi aufgrund der Krankheit von Umezu Anfang Juni bereits gecancelt worden, also eingestellt worden, damit sie sich auf ihre Genesung fokussieren konnte. Aber leider ist es dann dazu gekommen, dass sie eben Anfang Juli dann gestorben ist und der Manga damit endgültig eingestampft. Das ist sehr traurig, weil Made in Gold hat auch eine Anime-Adaption bekommen. Vielleicht hat man die schon mal irgendwo gesehen, von gehört. Die gibt's auch in Deutschland über Animoon. War eben in sich eine recht typische so Shota-Edgy-Serie, wo wir halt einen Protagonisten haben, der ein kleiner Junge ist und der hat halt eine Teufelin mit einem sehr großen Busen beschworen. dann sehen wir die Hijinks davon. Ist, sehr schade dann, dass die Zeichnerin nicht sehr viel mehr in Manga-Form dann irgendwie machen konnte. Hat vor Jahren vorher einen Spin-Off, einen Comedy-Spin-Off zu Durarara gemacht, sehe ich hier. Und so ein paar One-Shots zwischen dem Release von Vermeil in Gold und diesem Mini-Dura, wie das heißt. Aber ja, das, man da kann man nur sagen, Ruhe in Frieden und viel zu früh von uns gegangen.
Ja, da kann man nichts mehr dazu sagen.
Dann gibt's auch noch Hiroya Oku, der Mangaka von Gantz und Dino Yashiki und Gigant. Man hat vielleicht schon mal von ihm gehört. zeichnet sehr tolle Bilder, zeichnet aber auch sehr viel provokante Bilder.
Immer schon.
Und der hat jetzt angekündigt, dass er aufhören möchte mit Manga zeichnen. Dass sein aktuelles Werk Kanrekihime sein letztes werden soll.
Ja, okay. Ich meine, er zeichnet seit 37, 38 Jahren. Die erste Pilotvariante seines Mangas, seines ersten serialisierten, kam 1988 raus, hat auch Preise für kassiert. Und seitdem ist er dabei. Ne? Also ja, ist auch schon ein ganzes Leben lang, Arbeitsleben voll.
Ja, das stimmt. Also, ja, stolzes Schaffen hat halt immer, also, ne, was Zeichenqualität angeht, kann man ihm da nichts nachreden. Was natürlich das Geschmackliche angeht, seine Geschichten, ist eine andere Sache. Aber das ist ja immer Geschmackssache. Es passt auch so ein bisschen vom Inhalt her irgendwie, dass das sein letztes Werk werden soll. Kanrekihime ist anscheinend irgendwie die Geschichte von dem, was ich gesehen habe, von so 5-60-Jährigen, die halt jetzt Party machen am so im Rentenalter.
Jo.
Also, jo.
Aber ich kann einfach nicht anders, ich höre auch da raus, dass einfach das Format von Manga, ne, dass die in einem regelmäßigen Zeitpunkt rauskommen müssen und dass das über Jahre so ein Ding ist, dass das einfach sehr anstrengend ist für sie Leute, sehr viele. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, ob er eher noch Manga machen würde, wenn er einfach nur so Einzelbände rausbringt, wo er sich für den Band halt so viele Jahre Zeit lassen kann, wie er Bock hat. Ne? Ich meine, theoretisch verbietet es ihm keiner, ne? Er kann einfach zu Hause, wenn er irgendwie als Hobby kann, er an ihm Mangas weiterarbeiten, an Kurzgeschichten. Ne? Aber ich schätze mal schon, wenn der sagt, er will aufhören, dann meint er, er will aus dem Geschäft raus, aus dem monatlichen oder wöchentlichen und allem. Ne?
Ja, also ich meine, der wird von den Royalties von ganz bis an sein Lebensende problemlos leben können.
Ja, die Tantiemen, die kommen gut, ne?
So oft, wie das irgendwie auch neu aufgesetzt wird, re-released wird, Anime und Filme und was weiß ich, was dazu gemacht werden. Ja.
Ich
meine,
ich kann ja mal gucken. Ich bin mir nicht sicher, aber Gantz hat schon über 10 Millionen Bände verkauft.
Stimmt auch.
Ich muss mal nachgucken, aber ja, 10 Millionen sind es mindestens. 2010 waren es 10 Millionen.
Hm, okay.
Ja.
Ja, ne, wenn man seit den 80ern dabei ist, kann man auch irgendwann mal aufhören.
Jo, erlauben wir.
Gibt noch jemand anderes, der irgendwann mal aufhören wird? Der Mangaka von Detective Conan, Gosho Aoyama, war bei einem Interviewsegment zu Gast, was dazu gedient hat, ein aufkommendes TV-Special zu bewerben, was im japanischen Fernsehen irgendwie stattfinden wird, wo er T-Shirts für designt hat. Das heißt irgendwie 24-Hour Television Love Saves the Earth. Ich weiß nicht so ganz. Es ist irgendwie ein Charity-Marathon, der da laufen wird. Mhm. Und wie gesagt, er hat die T-Shirts dafür designt, wo dann die Detective Conan-Figuren drauf sind. Da in einem Interview zum Bewerben dieses Marathons kamen die so ins Gespräch, so wie es ums Lebensstil quasi geht, und dass eine der Personen, die das Interview geführt hat, halt meinte, dass sie so eine Person ist, die sich bereits aufs Ende ihres Lebens quasi alles für vorbereitet und dann gefragt hat, ob denn Aoyama schon das Ende von Detective Conan vorbereitet hat, und dann meinte er, ja, er hat quasi die groben Umrisse, die Storyboard für das finale Kapitel schon fertig.
Interessant. Aber ja, es gibt einige Autoren, die so arbeiten. Beziehungsweise es ist auch teilweise etwas, was Leute empfehlen. Leg dir erst das zurecht, was du unbedingt erzählen wirst, die coolen Sachen, die coolen Dinge, und dann arbeite darauf hin, weil da ist eine Motivation, zu dem coolen Zeugs zu kommen. Und wenn er eine coole Idee hat fürs Finale, das ist schon mal gut. Ne? Das freue ich mich drauf. Ich meine, der ist im Endeffekt genauso lang wie der Hiroya Oku unterwegs. 87 ist sein erster Manga rausgekommen, ne? In Serie. Mhm. Also ist er auch hier 29 Jahre am Schaffen schon.
Nee. 39.
39, 39. Ich habe den Zähler unterschlagen.
ja, ich meine, Das meiste davon ist ja dann auch tatsächlich einfach Detective Conan. Das läuft ja jetzt auch schon seit 1994.
Ja.
Also auch seit 32 Jahren. Stolzes Schaffen, stolzes Lebenswerk. Das, kann man ihm auch gönnen, wenn dann irgendwann mal der Zeitpunkt ist, dieses Storyboard rauszukramen. Jetzt ist der Moment, das letzte Kapitel. Das, was ich hier jahrelang neben mir liegen habe, ablassen.
Ja, das ist bestimmt auch ein lustiges Gefühl. Hey, ich weiß, wie es ausgeht. Und ihr nicht.
Ja, ist natürlich die Frage. Also bei so einem Detective Conan weiß ich gar nicht, ob es da wirklich nur das finale Kapitel ist, ob man das alles in einem letzten Kapitel auflösen kann, was da irgendwie drin passiert.
Oh ja, bei diesen Riesendingern, die haben wahrscheinlich eine Menge Schwung und Trägheit. Das wird noch irgendwie weiterlaufen. Vielleicht ist es gar nicht tot zu kriegen und vielleicht läuft es auch ohne ihn weiter. Wer weiß.
Ja, mal sehen, wann es soweit ist. Wie viele Jahre er noch in sich hat. Und das meine ich jetzt gar nicht so im Lebenssinne, sondern so als Motivation, Manga zu zeichnen.
Ja, bei einigen ist es komisch, ne? Einige machen das einfach bis zuletzt, ne? Wie der Autor von Dings, von Golgo 13. Ne?
Ja. Dann, auch auf der D23 angekündigt, Disneys neuer, weiterer Vorstoß ins Webtoon-Bereich. Wir hatten schon davon gesprochen, dass sie auf der Comic-Con da was angekündigt haben, eine Zusammenarbeit mit Webtoon, wo es um Marvel-Lizenzen ging. Jetzt haben sie noch angekündigt, dass sie eine Romance- und Fantasy-Initiative starten wollen namens Disney Cursed Love, wo dann über Webtoon Romance-Fantasy-Titel-Adaptionen oder Neuinterpretationen von Disney-IPs veröffentlicht werden. Das erste, was rauskommen soll, dann demnächst auch schon, ist The Curse of a Forsaken Heart. Das ist dann geschrieben von Emily McIntyre. Die hat auch schon zahlreiche weitere so Romantasy-Novels geschrieben, die anscheinend auch New York Times Bestseller irgendwie gewesen sind. Ich habe vorhin auf die Seite von ihr geguckt. Ich kenne davon nichts. Es ist halt alles dieser Kram. Da bin ich nicht die Zielgruppe.
Ja, diese Romantasy-Sachen, die sind so ein bisschen, ich weiß nicht, vorbelastet. Einige Leute denken, es wäre alles nur diese Schmuddelromane, ne, à la Twilight. Okay, ja, Twilight ist ja nicht nur ein Schmuddelroman, aber trotzdem, ne, es ist schon ein bisschen so. Das passt irgendwie nicht zu Disney. Ich schätze mal, das ist ein bisschen was anderes hier, oder?
Ja, also ich meine, das sind auch eher halt so, ne, so Young Adult Novels, würde ich das nennen. Nur die Shoujo-Ausrichtung davon. Hier mit The Curse of a Forsaken Heart, eben unser erster Titel unter dieser Initiative, haben wir Belle und das Biest werden geisekai't und landen in einem anderen Königreich, wo sie ja eine Frau vor einem bösen Zauberer irgendwie beschützen.
Alles klar. Ja, wenn sie meinen.
Ja. Und dann haben wir noch Shogakukan. Die haben ja Anfang dieses Jahres einen gewissen Skandal gehabt mit über Manga One und dass da eben mehrere Mangaka, die ja schon strafrechtlich vorbelastet gewesen sind und unter neuem Namen haben arbeiten lassen. Unter anderem den Shuichi Yamamoto, der Minderjährige vergewaltigt haben soll. Da haben sie eben eine Drittpartie eingestellt, ein Untersuchungskomitee, was sich das anschauen sollte, was da im Prinzip vorgefallen ist, ob Shogakukan darauf korrekt reagiert hat und wenn nicht, dann warum und so weiter und so fort. Der Autor von Act Age war ebenfalls auch so ein Fall, der auch über Manga One unter einer neuen Identität ein neues Werk anfangen durfte, obwohl er mit einer Minderjährigen gegen Geld Sex hatte. Shogakukan hat diesen Bericht tatsächlich auch auf Englisch veröffentlicht. Den kann man sich auf ihrer Website als PDF runterladen, auch auf Englisch. Letzten Endes, was wird jetzt hier groß passieren, ne? Also der Staff, die involvierten Personen, die Manager und der Chef haben alle ihr Gehalt gekürzt für 3 Monate. Was ja irgendwie so eine standardjapanische Maßnahme ist, wenn was Böses vorgefallen ist. Wir haben jetzt ein Menschenrechtskomitee eingestellt, was letzten Endes einfach nur eine Selbstuntersuchung ist.
Ja. Also tut mir leid, dass ich da zynisch sein muss, aber wenn du einen Außenstehenden brauchst, um dir zu sagen, ob das, was du getan hast, moralisch in Ordnung ist oder nicht, natürlich brauchen die das nicht, das wissen die selber. Ne, die wollten ja halt nur im Endeffekt schauen, dass sie sich so ein bisschen reinwaschen. Ne? So ein bisschen nach außen hin Verantwortung übernehmen. Da geht es nicht darum, wirklich moralische Verantwortung zu übernehmen, sondern zu schauen, mit was man durchkommen kann, mit was man weitermachen kann, ohne seinen Ruf komplett zu zerschießen. Aber das ist auch eine Menge Schall und Rauch. Ne? Wir hatten schon damals geredet, ne? Das größte Problem war einfach die Vertuschung. Ne? Nicht, dass die Leute, die eine kriminelle Vergangenheit haben, einstellen, sondern dass sie es vertuschen müssen. Das ist das Problem, dass sie die Leute täuschen, die Leser.
Im Fall von Yamamoto war es auch nochmal ein bisschen anders seltsam, dass der Manga, den er gerade gemacht hatte unter seinem eigentlichen Namen, ist im gleichen Moment geäxt worden, wie er unter einem neuen Namen einen neuen Manga angefangen hat. Ja. Und das war halt eben genau auch zu dem Zeitpunkt, wo dann die Gerichtsverhandlungen zu seinem Kriminalfall angefangen haben.
Es ist so witzlos. Ja, also, denen ist es ja ziemlich Schnuppe. Also, wenn da wirklich die was machen würden, dann hätten sie nicht irgendwie ein internes Teil, sondern die hätten sowas wie, was ein bisschen unabhängiger ist, ne? Also es muss nicht eine Extra-Firma sein, weil es muss nicht sein, dass eine Firma von außen Kontrolle über deine inneren Angelegenheiten hat. Aber was, wenn es sowas wie eine Gewerkschaft wäre, ne? Mhm. Weil, ne, die ganzen Mitarbeiter, die wären wahrscheinlich im Großen und Ganzen nicht auf der Seite der Firma bei so einem Scheiß, ne? Generell ist die Meinung von einer Masse von Menschen anders zu solchen Themen.
Ja, Gott, oh Gott, also, ich weiß auch nicht, was man dazu noch groß sagen soll. Ich meine, das überhaupt irgendwie Menschenrechtskomitee zu nennen, ist irgendwie weird, absurd. Also,
ja, ja, ist
keine
auch
Ahnung.
Eine Verschönerung. Ein kleines Zahnwort, ne? Ich meine, wie war das im 1984? Da war auch dieses Geheimdienst-Hauptquartier, ne? Das kein einziges Fenster hatte, ein riesengroßer grauer Klotz. Mit Stacheldrahtzaun und allem Scheiß. Das hieß das Ministerium der Liebe. Ne? Das Amt für Liebe. Ne? Also Tarnwörter gibt's schöne. Ne?
ja, also ist jetzt nicht so, als ob jetzt hier irgendwie was groß sich verändern wird, denke ich mal. Das ist so das Versprechen da in Fällen, die irgendwie unter einer bestimmten Abteilung landen, wie zum Beispiel, wenn es Sexcrimes sind, dass da irgendwie Leute von außerhalb ein externes Komitee zugeschalten wird, aber wie erfolgreich letzten Endes irgendwelche Veränderungen sind, die dann da vielleicht innerhalb von Shogakukan jetzt stattfinden, ist eine Frage der Zeit, und das Problem wird auch so ein bisschen sein, dass wir das halt gerade über Japans Umgang so mit der Arbeitswelt wahrscheinlich nicht wirklich mal herausfinden werden, ob sich da irgendwas geändert hat.
Ja, und irgendwie ein Problem spricht das ja nicht wirklich an, was ich ja gemeint habe, ne? Ihr habt eure Leser, eure Kunden getäuscht.
Mhm.
Ne? Und was ist dann damit? Ne? Tut so, als wäre das moralische Problem dahinter das Allerwichtigste. Ne? Einige Leute meinen halt, wenn du mich getäuscht hast, warum soll ich dir noch irgendwie glauben? Ne? Wenn du was verkaufen willst. Ah, sehen wir dann. Ich meine, es ist große Firmen, machen große Firmensachen, ne?
Ja. Zu großen Firmen machen große Firmensachen gehört auch irgendwie zu streamen. Im Auto.
Ja.
Ihr werdet euch jetzt denken, was?
Während der Fahrt?
Crunchyroll angekündigt, dass sie mit Forvia eine App-Plattform für BMW und Minis, für deren eingebautes, ja, Touch-Display-System-Gedöns, eine Streaming-App jetzt haben. Man kann jetzt Crunchyroll auf seinem Tablet, auf seinem Auto-Tablet streamen. Aber nicht während der Fahrt.
Okay.
Forvia hat gemeint, aus Sicherheitsgründen ist Videowiedergabe während der Fahrt nicht möglich, sondern nur, wenn man geparkt ist.
Okay. Das ist ein bisschen komisch und widersinnig. Es macht Sinn, wenn du irgend so ein Auto hast, wo hinten drin Geräte sind. Weißt du, für die Kids zum Beispiel oder für die Leute, die mitfahren. Ne, in den Rücksitzen einfach eingebaut.
Ja.
Das kannst du aber auch dann während der Fahrt laufen lassen, ne?
Ja, also diese Regelungen betreffen nur den Frontseat, den Fahrersitz.
Ja.
Sowas wie YouTube gibt's halt auch schon über Forvia. Es gibt sicherlich auch noch einiges mehr und auch, weiß ich nicht, so jemand wie ein Elon Musk hat ja auch irgendwie Spiele in seinen Autos da irgendwie auch teilweise.
Ich weiß nicht, wer das benutzt, weil wenn du in dein Auto reinsteigst, dann fährst du damit. Wenn du in dein Auto reinsteigst, um stehen zu bleiben, was ist das für reiche Arbeit?
Ich geh in mein BMW, um Crunchyroll zu streamen.
Ich meine, so abwegig will ich es gar nicht sehen. Ich meine, wenn du irgendwie einen Platz brauchst, wo du dich vom Rest der Welt ein bisschen abkapseln kannst, dann ist es nicht unbedingt das Schlimmste, ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so wirklich viel benutzt wird. Das hört sich nicht nach einer Marktlücke für mich an, weißt du,
ich meine? Ja, ich weiß auch nicht. Letztendlich ist es nur so ein Gag-Spielzeug eigentlich. So, guck mal, das haben wir auch. Benutzt zwar keiner, aber guck. Das ist ganz weird. Ich dachte so für einen kurzen Augenblick, den einzigen, denen das vielleicht was bringen könnte, sind Leute, die gerade kurzzeitig in ihrem Auto irgendwie übernachten müssen, vielleicht oder so für ein paar Tage, falls irgendwas ist.
Aber ganz ehrlich, jemand, der Geld hat für ein BMW oder ein Mini, der hat auch Geld für ein Tablett und dann.
Das kann war dann mein Folgegedanke. Auf den Schoß nehmen, ne? Also. Ja, wer ein BMW oder ein Mini hat, kann das jetzt auch in Deutschland Crunchyroll auf seinem Auto streamen. auch in Deutschland könnte jetzt demnächst, das soll noch im Oktober sein, es hat aber noch nicht angefangen, zumindest in Deutschland, aber auch in zahlreichen anderen Ländern, könnt ihr bei McDonald's euch im Happy Meal Spielzeug holen von SpongeBob Cross One Piece, eine Kollaboration, wo SpongeBob-Figuren als One-Piece-Figuren dargestellt werden.
Meine Güte, für irgendwelche Leute geht gerade ein Traum in Erfüllung. Aber das wirkt auf mich nur ein bisschen schräg. Also meins ist es nicht unbedingt. Obwohl, ich finde die Vorstellung sehr geil. Und wenn ich das Design da sehe von unserem lieben SpongeBob in Luffys Klamotten, ist schon cool.
Ja, also ich habe schon Bilder dazu gesehen online, wie die aussehen. Das sind schon ganz lustige Designs tatsächlich. Auch SpongeBob als dann dieser Luffy mit weißen Haaren.
Mhm.
Was ja jetzt irgendwie in einem der letzten Arcs anscheinend so ein Ding gewesen ist. Ich habe davon keine Ahnung.
Natürlich, es ist eine Shonen-Serie. Es ist eine Super Saiyajin-Form.
Ja, genau. Und Thaddeus als Sanji ist sehr lustig.
Mhm.
Ja, ist putzig. Ich meine, das gab's jetzt irgendwie bei McDonald's in letzter Zeit irgendwie solche komischen Kollaborationsdinger. Wir hatten ja schon Yu-Gi-Oh! Mit Hello Kitty. Da hatte ich auch eine Figur damals geholt. Oder ich meine, das war jetzt auch erst vor kurzem. War auch noch irgendwas anderes, aber erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr so dran. Aber ja, irgendwie, genau, Hello Kitty und Godzilla ist auch so ein Ding, was irgendwie gerade läuft. Ja.
Ja.
Dann haben wir noch die Entwickler von Link, Like, Love Life sind pleite, haben Bankrott angemeldet mit Schulden in Höhe von 10 Milliarden Yen. Das ist besonders irgendwie weird, weil Link Like Love Life erst im Mai eine Anime-Film-Adaption bekommen hat und auch noch eine Anime-Serie nächstes Jahr bekommen soll, während das Spiel letzten Monat eingestellt worden ist.
Okay. Ja. Die Smartphone-Games, die haben halt das öfters, ne, dass sie eingestellt werden. Aber das passiert doch eigentlich nur bei Flops, ne?
Ja.
Love Life ist doch so eine große Marke, das sollte normalerweise nicht. Also klar, es kann floppen, aber es hört sich unwahrscheinlich an, ne?
Ja, ich weiß es auch nicht so. Ich habe da jetzt auch keinen Einblick darin, wie erfolgreich das Spiel irgendwie eventuell gewesen ist. Ob die Entwickler vielleicht auch, weil sie noch viele andere Projekte auf der Pipeline hatten, da das irgendwie nicht gereicht hat. Oder ob sie von dem Erfolg auch vielleicht nicht viel Geld abbekommen haben, wo keine Ahnung, wie da die Verteilung dahinter aussieht, weil ich meine, die Marke gehört ja Bandai. Es ist irgendwie komisch. Es ist komisch, dass so ein Fall ist, gerade bei so einem größeren Franchise, wo die Anime-Adaption gestartet hat und auch noch rauskommen wird, während das eigentliche Spiel eingestampft worden ist und die Entwickler des Spiels extrem hohe Schulden haben.
Ja, diese ganze Wegwerfkultur mit diesen Spielen und diesen Live-Service-Unsinn ist wirklich schade. Besonders, weil es jetzt halt meine Entwickler einfach, ne, aus ihrer Arbeit rausgeschmissen hat dadurch.
Ja, so. Und Bandai behält halt das ganze Geld an und hat keine der Probleme.
Ja.
Alle sind glücklich. Okay, außer einer. Okay, und vielleicht Leute, die das Spiel mochten. Die sind auch nicht glücklich, I guess. Wir hatten so eine Situation irgendwie schon mal mit, warum fällt mir gerade der Name nicht ein? Dieses anthropomorphe Tierding, was so sehr billige Animationen hatte und trotzdem ein Riesenerfolg gewesen ist. Kimono Friends. Ja, okay. Da hatten wir die Situation auch schon mal, dass die Entwickler und das pleite gegangen sind, das Spiel eingestellt worden ist, bevor der Anime rausgekommen ist. Und dann war der Anime auf einmal ein Riesenerfolg.
Das kann doch eigentlich nur heißen, dass der ganze Markt für die Handys ein kaputter Markt ist, oder?
Ja, es kommt ja jeden Tag irgendwie 10 neue Gacha-Spiele raus. Das ist, glaube ich, auch gerade in der aktuellen Situation in der japanischen Wirtschaft, wo die Leute halt nicht mehr so viel Geld haben wie noch vor 10 Jahren, glaube ich, nicht so gesund alles.
Ja.
Aber hey, wir hatten Comic Cat auch noch. Comic Cat 108, der große Comic Market, die Sommeredition. Und wieder 2 Tage, 260.000 Besucher hatten wir Samstag und Sonntag, insgesamt jeweils 130.000 pro Tag. Das ist nicht so viel wie im Winter. Comic Cat 107 hatte 300.000 Leute an seinen 2 Tagen. In der Regel ist die Sommer Comic Cat aber immer ein bisschen schwächer.
Ja.
Dafür hatte es einen neuen Rekord in der Corporate Area. Da hatten wir nämlich 121 Firmen, die dort ausgestellt haben unter den großen Firmen, die die Fans direkt erreichen wollen.
Ja. Ich guck mal kurz in die Vergangenheit. 2023 waren es 260.000 für den Sommer Comic Market. 2024 waren es auch 260.000. 2025 waren es 250.000. Also da ändert sich nichts. Das ist einfach an der Maximalgrenze, was an Leuten da reinpasst, ne?
Ja.
Und fertig. Das hat also leider nicht so viel zu sagen. Es ist nicht so, als ob sie Platz hätten zum Wachsen.
Gleichzeitig, Gebäude, in dem die Comic Cat immer stattfindet, hat aktuell Renovierung, weswegen mehrere Hallen nicht genutzt werden können. Also hatte man sowieso schon generell weniger Platz als sonst.
Ja.
Und trotzdem sind halt noch 260.000 Leute reingepasst irgendwie. Ich würde sehr gerne mal auf einem Comic-Cat, aber ich glaube nicht im Sommer.
Das, ja, das hört sich anstrengend an, besonders in Japan. Ne?
Ja. Ja, und damit wäre es das dann auch wieder gewesen für Anime Buster. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, könnt ihr jeden zweiten Mittwoch bei Anime Slam reinhauen. Bei Anime Slam reinhauen.
Ja, 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 ja. Kommt zu uns zum Podcast und haut der Mickey eine rein.
Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr jeden zweiten Mittwoch bei Anime Slam reinschauen. Da reden wir über die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit geschaut und gelesen haben. Oder ihr könnt auch jeden Mittwoch bei Berlin Sushi reinhören. Da gibt es die Nachrichten aus Japan. Ansonsten war's das für uns von heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüssi.
Ciao.